Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, und zugeschaltet aus dem fernen München ist wieder mein wunderbarer Kollege Felix Petruschke. Hi Felix.
Servus Philipp, grüß dich.
Ja, Felix, das Leben, das ist ja schon so ein bisschen unfair, ne? Zu Beginn hat man viel Zeit, aber kein Geld. Und zum Renteneintritt ist es in der Regel oft umgekehrt. Und das alles hat ja auch Auswirkungen auf die Geldanlage, beziehungsweise sollte es vielleicht haben. Wer an der Börse aktiv ist, sollte sein Depot je nach Lebensphase ein bisschen verändern. Als 25-Jähriger mag ein Börsencrash zwar auch wehtun, doch bis zum Renteneintritt holt man die Kursverluste sehr wahrscheinlich wieder rein. Kurz vor dem Ruhestand aber könnte das den Traum von einem sorgenlosen Leben im Alter zerstören. In dieser Episode sprechen wir darüber, wie viel Risiko je nach Lebensphase sein darf, warum das Alter dabei nicht das einzige Kriterium ist und warum ein einziger Sparplan für die Vermögensbildung genügt. Ja, und ich glaube, wir sollten diese Woche mal was ganz Mutiges wagen, ne? Und den Hinweis auf unsere wunderbare Sonderfolge direkt an den Anfang packen. Sonst haben wir es immer am Ende ja gemacht, aber jetzt machen wir es mal ganz mutig an den Anfang.
Ganz genau, weil wir haben jetzt auch einen festen Termin für Sonderfolge, Philipp.
Ja, jetzt haben wir Druck.
Jetzt haben wir Druck, genau. Es ist der 27.9. geworden tatsächlich, also relativ bald schon. Und wir haben ja auch schon relativ viele Fragen von den Hörerinnen und Hörerinnen bekommen.
Genau, vielleicht sollen wir noch mal kurz sagen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Sonderfolge, was erzählen die da für ein Mist? Ne? Also wir planen ja wirklich eine Folge, wo wir eure Fragen rund um Thema Geldanlage, Aktien, Immobilien, wie auch immer halt beantworten.
Genau, ihr könnt uns dann quasi eine Stunde lang mit Fragen löchern, die ihr immer schon mal loswerden wolltet. Und wir freuen uns natürlich darauf, möglichst viel Input von euch zu bekommen und dann eben möglichst auch detailliert antworten zu können.
Genau, und schickt uns eure Fragen gerne per Mail. Die Mailadressen, die findet ihr unten in den Shownotes. Und das Ganze wird natürlich auch in einem großen LinkedIn-Livestream verfolgt werden können. Also wir rollen hier das rote Parkett aus, scheuen uns nicht. Und
genau, zum ersten Mal könnt ihr dann auch unsere Gesichter sehen und nicht uns hören.
Ach, wobei, wir hatten doch schon mal einen Livestream. Also für mich ist es eine Premiere, aber wir hatten das tatsächlich ja schon mal.
Okay, kann man doch mal googeln. Vielleicht gibt es da auch Veränderungen, die man wahrnehmen kann bei dir.
Ja, hoffentlich nur gute. Wenn man sieht, wie wir von Folge zu Folge immer verwahrloster werden, ist das natürlich auch ein sehr trauriges Indiz für den Laden hier.
Kein Kommentar an dieser Stelle.
Kein Kommentar. Aber Felix, da sind wir eigentlich auch schon beim Thema Alter, ne? Und es gibt ja so eine ziemlich bekannte Faustregel, die ja sagt, ja, wie viel Aktienquote darf ein Anleger jetzt haben? Und die geht ja im Prinzip so, 100 minus Lebensalter gleich Aktienquote. So, du bist jetzt zarte 31, das heißt, du dürftest 69% deines Vermögens tatsächlich in Aktien stecken, wenn man jetzt nach dieser Faustregel geht. Und traust du dir das zu oder ist es weniger?
Ja, weil ich mich ja grundsätzlich jünger fühle, als ich tatsächlich schon bin, dürftest du ja mehr sein als die 69%, sogar deutlich mehr tatsächlich. Liegt vor allem daran, dass ich mein Depot vor einigen Jahren zusammengestellt habe und nicht mehr allzu regelmäßig reinschaue und da der Anleihenanteil immer konstant geblieben ist und der Aktienanteil eher ausgebaut wurde, dürfte sich das eher in Richtung Aktien verschoben haben tatsächlich.
Ah, spannend. Also du bist da wirklich jemand, der so nach dem Motto alles auf Aktien geht.
Ja gut, mittlerweile überlege ich ein wenig den Anleihenanteil zu erhöhen. Einfach natürlich, weil da die Renditen hochgegangen sind. Aber ja, also dieses Geld, was da liegt, hoffe ich so schnell nicht zu brauchen, sagen wir mal so. Deswegen denke ich, kann ich mir auch dieses erhöhte Risiko leisten.
Ja, spannend. Und genau darüber wollen wir jetzt ja sprechen. Wann sollte ich wie viel Aktien in meinem Depot haben? Wann sollte ich vielleicht eher umschichten? Es hat ja viel damit zu tun, du hast es gerade schon angesprochen, in welcher Lebensphase befinde ich mich, wie viel Risiko kann ich eingehen? Und das wollen wir ja mal ein bisschen durchkalkulieren jetzt. Und fangen wir mal ganz unten an. Also jetzt nicht vielleicht als Säugling, da hat man, glaube ich, mit Geldanlage eher weniger zu tun. Vielleicht waren die Eltern so nett und haben ein Kinderdepot gemacht, aber das hat man ja nicht selbst entschieden.
Vor allem erfährt man es auch noch erst verspätet, aber auch da gilt natürlich, je früher man für die Kinder anfängt, desto besser. Aber wir wollen es jetzt in diesem Fall für Selbstentscheider natürlich diese Folge machen, jetzt nicht für jemand anders.
Genau, genau. Und da haben wir uns einfach mal so mehrere Lebensabschnitte ja rausgesucht und der erste beginnt ja so im Prinzip im Studium, in den ersten Berufsjahren, wo man ja eigentlich ja noch nicht so viel Geld hat. Viele werden vielleicht eher sich von Nudeln mit Tomatensoße ernährt haben und dann nicht so gedacht haben, ach, ich stecke jetzt so ein bisschen was in Nvidia oder irgendwelche anderen Hype-Aktien, da hat man eher andere Probleme vielleicht. Aber trotzdem beginnt dann ja so langsam die Zeit, wo erstmals ein bisschen Geld auf dem Konto ist.
Genau, und da gibt es, denke ich, schon ein paar Richtlinien für Anleger, je nachdem, wenn sie eben bereit sind, dass sie das Geld, was sie investiert haben, nicht zu schnell zu brauchen. Also das, denke ich, das muss man immer dazu sagen, wenn man in Aktien investiert, dieses Geld darf ich jetzt nicht irgendwie übermorgen unbedingt abziehen wollen, weil dann eben schon sein kann, dass die Verluste relativ groß sind.
Genau, das ist ja schon so die Größenordnung, von der man so spricht, ja, 10 bis 15 Jahre sollte der Anlagehorizont ja schon sein, wenn ich da wirklich was reißen möchte auch und mögliche Kursschwankungen halt aussitzen möchte. Also das darf man ja nicht vergessen. Es kann ja auch mal an der Börse halt richtig scheppern, ne?
Ja, haben wir in den letzten Jahren leider ziemlich erleben müssen. Also Corona-Krise, Finanzkrise ist ja alles nicht so lange her. Da ging es ja schon rapide bergab.
Ja, genau. Und ich habe mal so ein Beispiel rausgesucht, ne, um es einfach mal zu zeigen. Also wer jetzt zur Jahrtausendwende, ist jetzt schon ein paar Jahre her, ne, in die DAX
eingestiegen. Die Internetblase.
Genau, die Dotcom-Blase ist da ja geplatzt. Der ein oder andere wird sich vielleicht trotzdem erinnern, hat ja bei vielen ein ziemliches Loch ins Herz gerissen und viele haben sich für immer von der Börse verabschiedet. Und der DAX, der hat da ja über 3 Jahre hinweg 72% dann in der Spitze verloren, also schon richtig heftig. Und wer jetzt da mit einer Einmalanlage reingegangen ist, der steht aber trotzdem heute noch 130% im Plus, ne? Also das zeigt ja schon, die Zeit heilt alle Wunden.
Genau, also das sollte man sich mal vergegenwärtigen tatsächlich. Also dass auch die krassesten Abstürze eigentlich letztlich nur ein vorübergehendes Erscheinung sind. Und deswegen ist es eben so wichtig, als auch junger Anleger besonders eben einen längeren Anlagehorizont haben und nicht eben nach dem ersten Rücksetzer irgendwie zu sagen, oh, alles ganz Mist, ich tue alles verkaufen und tue mein Geld jetzt irgendwie aufs Girokonto legen. Also das wäre das Schlimmste, was man machen kann, denke ich.
Ja, aber das zeigt sich auch gerade, das passiert ja auch nicht. Wir hatten ja letztes Jahr auch ein Börsenjahr, was jetzt nicht ganz so pralle war. Ein Riesencrash war es ja eigentlich nicht. Gecrashed hat es ja schon eher bei den Anleihen, wenn man mal ehrlich ist. Aber trotzdem, die Leute sind da ihrem Sparverhalten treu geblieben. Auch die jungen Anleger, die ja bisher nur Kursgewinne eigentlich kannten, haben jetzt auch nicht aufgehört zu investieren, sondern sind dabei geblieben, haben ihre Sparraten gleichgehalten zumindest.
Genau, eben.
Also im Durchschnitt legt der Deutsche in seinen ETF-Sparplan 166 Euro an. Immerhin, ne? Und die haben das durchgezogen.
Ja, genau. Also das ist sehr erfreulich. Auch ein wenig überraschend, muss man vielleicht sagen, in Deutschland. Aber vielleicht entwickelt sich da auch sogar eine richtige Aktienkultur mittlerweile. Also da sind die ersten Anzeichen wirklich sehr gut. Mhm. Und wie du jetzt sagst, mit einem Sparplan 100 Euro im Monat zum Beispiel, da kommt übers Jahr dann eben gerechnet auch eine Rendite von 5% raus. Also das auch das läppert sich über die Jahre.
Ja, total. Also wenn man es mal durchkalkuliert, ein junger Anleger, langer Anlagehorizont, sagen wir mal, fängt mit 25 an, spart durch bis zum Renteneintritt mit 65 und am Ende hat man halt ein Vermögen dann, rein kalkulatorisch, mit den 5% halt, von 150.000 Euro. Und davon sind nur ein Drittel eigene Einzahlungen und das heißt, man hat irre viele Zinsen halt gewonnen. Und das zeigt halt nochmal mehr, ja, gerade im jungen Alter lohnt es sich halt auf Aktien zu gehen. Und da lohnen sich auch schon kleine in Anführungsstrichen, das ist ja für viele, die vielleicht im Studium noch sind, auch ein ziemlich hoher Batzen, 100 Euro im Monat. Damit kann man schon was reißen.
Genau, und was ich eigentlich ganz schön fand an diesen Sparplänen, man lernt auch da irgendwie dieses Anlegen, also auch dieses, sich selbst irgendwie zu beschränken für später und so, weil wenn der Sparplan jetzt jeden Monat vom Konto weggeht, merkst du es ja eigentlich gar nicht mehr. Du hast dann einfach dein Mitgeld zur Verfügung, gehst dann auch mit dem Geld, was so übrig bleibt, anders um. Deswegen finde ich diese Sparpläne eigentlich eine super Sache, gerade in jungen Jahren.
Eben, und dann tut es halt auch nicht so weh, wenn auf einmal mal was runtergeht, ne, bei den Kursen. Man reduziert da schon so ein bisschen das Risiko. Also ich würde mich jetzt auch nicht wohlfühlen, auf einmal ganz, ganz viel, einen riesen Batzen Geld irgendwo zu investieren und dann geht es auf einmal runter. Da ist es schon, finde ich, angenehmer, wenn man das irgendwie verteilt.
Was ist denn für dich so die Basisanlage, wenn wir schon dabei sind? Also für einen ETF zum Beispiel, den du besparen möchtest.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Genau, ja, da sind man ja bei den, ist man ja wieder bei den Grundlagen. Ne? Wie fange ich an als junger Anleger? Und natürlich ist es reizvoll, in die heißen Einzelaktien zu gehen, wo besonders hohe Renditen winken. Ja, klar, auch bei Kryptowährungen zum Beispiel, da hoffen ja viele auf den fetten Reibach. Kann man alles machen natürlich. Gerade als junger Anleger kann man mehr ins Risiko gehen. Aber so den Grundstock, den sollte dann trotzdem ein klassischer Welt-ETF sein. Also es gibt da so eine Strategie, die heißt Core-Satellite-Strategie. Das heißt, man hat einen Core, einen Kern. Das ist dann im Fall halt zum Beispiel ein MSCI World. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. 1500 Unternehmen aus 23 Industrieländern. Man ist ziemlich breit diversifiziert, in Klammern auch, wenn das Ding ein paar Schwachstellen hat, hohe US-Gewichtung, hoher US-Anteil, aber trotzdem bin ich breit aufgestellt. Wenn es da mal bei einer Apple ein bisschen runtergeht, bei ExxonMobil hoch, gleiche ich es immer ein bisschen aus. So, und dann hat man ja, ne, neben diesem Core noch ein paar Satelliten, die ja natürlich kleiner sind.
Genau, das können dann zum Beispiel Themen-ETFs sein. Also irgendwie, ich gehe dann eine Branche, Wasser zum Beispiel, oder Kryptobranche oder einzelne Aktien. Also das ist quasi die Erweiterung dieses ETFs, wo dann größere Renditen winken können, gleichzeitig natürlich das Risiko auch höher ist.
Genau, und da wichtig natürlich zu beachten, also der Kern, der sollte natürlich immer deutlich cool. größer sein als die Satelliten, sonst, ich weiß nicht, physikalisch geht's glaube ich auch sonst gar nicht, sondern im Astrologie-Sinne gedacht, aber klar, so der Welt-ETF ist dann halt der Kern und alles drumherum sind dann halt so ein paar persönliche Präferenzen, wo man dann erhofft, eine Mehrrendite einzufahren.
Jetzt aber zur wichtigsten Frage, Philipp, hast du dich damals an dieses Prinzip wirklich komplett gehalten?
Ja, schon, also das Erste, was ich natürlich gemacht hatte, als ich dann mal endlich Geld hatte, waren wirklich MSCI World halt zu besparen. Das mache ich ja heute noch. Das ist immer noch der größte Teil in meinem Aktienportfolio und drumherum dann noch so ein paar Sachen, die ich persönlich halt interessant finde. Ne? Also da ist zum Beispiel irgendwie so ein erneuerbare Energien-ETF habe ich mir angeschafft oder ein bisschen Krypto halt. Bin ja auch noch jung und agil, da hoffe ich natürlich auf den fetten Gewinn. Habe ja noch ein paar Jahre. Ne? Aber trotzdem ist der größte Teil dann halt wirklich dieser MSCI World. Was aber auch noch ganz interessant ist, das haben wir am Anfang des Jahres gesehen, so die Neo-Broker, Scalable, Trade Republic, die haben ja so die Zinswende eingeläutet, waren die ersten, die wirklich nennenswert Tagesgeldzinsen gezahlt haben von 2% und mehr. Mittlerweile gibt es auch Anbieter, die mehr zahlen, klar.
3-4%, ja, keine Seltenheit mehr, ja.
Eben, genau, und zwar teilweise auch ohne Log-Angebote, das heißt also auch für Bestandskunden. Und da war ja schon der Gedanke, okay, geil, jetzt kriege ich hier Zinsen und habe da kein Kursrisiko. Super. Aber ist das jetzt für einen jungen Anleger so das Nonplusultra?
Ja, aus meiner Sicht nicht, so wie du die Frage stellst, denke ich, kann ich gar nicht anders sagen, Philipp. Aber zumindest, also ich habe relativ lange mein Girokonto eher zu viel gehabt. Jetzt tue ich es eher aufs Tagesgeldkonto schieben. Das ist zumindest eine nette Alternative, wenn man denkt, okay, man kann eine Inflation zumindest eigentlich abmildern auf diese Weise und so.
Also vielleicht bald auch ausgleichen. Also ne, 3% Tagesgeld geht ganz klar und wer weiß, wie die Inflation weitergeht. Ist vielleicht ja nicht das Blödeste, ein bisschen was in Tages- oder Festgeld zu packen jetzt im nächsten.
Auf jeden Fall, ja. Jetzt kommen wir aber schon, finde ich, ein wenig so ins Alter, so Anfang 30, wo man sich ein wenig absichern könnte oder zumindest nicht mehr alles in Aktien stecken sollte.
Genau, aber vielleicht müssen wir noch ganz kurz auch sagen, heißt jetzt nicht, dass ein junger Mensch auch sofort alles sofort in Aktien stecken sollte.
Ja.
Es geht ja auch immer nicht nur ums Alter, sondern A, wie gerade schon gesagt, der Anlagehorizont, aber B, natürlich auch das persönliche Risikoempfinden. Wenn ich nicht mehr schlafen kann, wenn auf einmal die Aktienkurse 30% runtergehen, dann ist vielleicht ein Aktieninvestment, zumindest in der Größe, nicht so ganz das Richtige für mich. Wenn ich da wirklich Bauchschmerz mit habe und mich damit nicht wohlfühle, ja, dann ist vielleicht in dem Moment Tagesgeld, wo ich wirklich safe bin, das Richtigere für mich, ne?
Ja, super Stichwort. Also das sagen ja auch quasi alle Anlageexperten oder auch Honorarberater. Stellt euch irgendwie den Worst Case vor und dann, was dann mit euch wäre. Also könnt ihr damit leben, wenn ihr jetzt irgendwie 2000 Euro investiert habt und das Ding rauscht um 50% nach unten, habt ihr nur noch 1000? Ist das für euch jetzt irgendwie eine Belastung, wo ihr sagt, Gott, bin ich ein Esel? Oder habt ihr dann die Ruhe zu sagen, ja, ich vertraue darauf, das Ding steigt auch wieder in ein paar Monaten. Also das ist auch so eine Lebenseinstellung tatsächlich, oder das muss man ja auch erstmal lernen. Also das ist ein sehr guter Stichwort von dir.
Richtig. Und du bist da, wie ich rausgehört habe, auf jeden Fall so Kategorie Risiko. Passt schon.
Ja, der Trick ist bei mir, ich schaue einfach gar nicht so oft, was das Ding macht, dieses Portfolio.
Das ist genau also, ein guter Tipp, glaube ich.
Wenn ich mal reingeschaut habe, denn letztes Mal habe ich mich eigentlich geärgert, weil so erfreulich war es dann doch nicht irgendwie. Aber insgesamt zur Seitstart bin ich eigentlich ganz zufrieden tatsächlich.
Ja. Und ja, du hast ja gerade schon gesagt, wir sollten mal überleiten zur nächsten Lebensphase, so wo man so ein bisschen gesetzter ist mit so, ach, keine Ahnung, Mitte 30, vielleicht Anfang 40. Man hat jetzt schon im Beruf vielleicht so die eine oder andere Hürde. Das Schlimmste ist überwunden, man hat einen gewissen Grundstock sich angespart. Ja, was soll ich denn da beachten, Felix? Du bist ja auch kurz davor.
Ja, leider. Es geht leider sehr schnell, muss man sagen. Aber du bist mir eigentlich ein paar Sachen voraus, Philipp. Also du hast schon eine eigene Immobilie, du hast eine Familie, du hast ein Kind.
Ich bin ein innerlicher Greis. Da
hinke ich ein wenig hinterher tatsächlich. Und ich denke schon, dass man jetzt hier auch wirklich sagen muss, es kommt auf die Lebensentwicklung an oder die Lebensplanung an. Also je nachdem, ob ich jetzt die Familie gründen möchte, ob ich ein Haus bauen möchte, muss ich mit meinem Geld irgendwie anders umgehen. Also da gibt es jetzt nicht mehr die komplette Faustformel, würde ich sagen. Da geht es auch erstmal um Absicherung.
Genau, also ne, gerade du hast schon gesagt, Haus, Kinder, da stehen andere Sachen im Fokus. Man ist tatsächlich mal für andere Leute mitverantwortlich, ne, und da muss man halt gewisse Vorkehrungen treffen. Berufsunfähigkeitsversicherung ist das zum Beispiel so ein Ding. Bei uns war die Frage auch, als wir dann halt ein Kind erwartet haben, kam zuerst die Frage, okay, meine Frau bleibt dann größtenteils in der Elternzeit zu Hause. Was ist, wenn mir irgendwas passiert? Ich werde arbeitslos oder sowas. Ne? Und für den Todesfall zum Beispiel haben wir dann auch halt so eine Risikolebensversicherung abgeschlossen, die halt die Kreditrate fürs Haus dann halt übernimmt. Das kostet nur ein paar Euro im Monat, ne? Aber ist schon eine Sicherheit, die du halt mit integrierst.
Genau, und das ist eigentlich wieder das vom Worst-Case-Szenario her denken, finde ich. Lieber vorbereitet sein und dann hoffen, dass es niemals eintritt, als dann am Ende im Regen zu stehen. Also das ist, denke ich, der richtige Ansatz hier. Gleichzeitig aber kann man natürlich auch mit seinem Geld noch viel machen. Also je nachdem, ist es auch das Alter, wo man leider, muss man sagen, vielleicht mal eine kleine Erbschaft schon gemacht hat oder machen wird, absehbar. Auch da muss man sich überlegen, wie man dieses Geld dann anlegen möchte.
Genau, also Aktien sind ja weiterhin nicht tabu, im Gegenteil. Also mein MSCI World, den kann ich ruhig weiter besparen, aber vielleicht weniger Kryptoabenteuer, oder?
Ja, ich bin kein großer Krypto-Fan, das stimmt. Je nachdem. Ich denke, ein bisschen spielen kann man auch in dieser Phase noch tatsächlich. Man sollte nur bewusster sein, welches Geld brauche ich und was darf auch dann auch notfalls abrauschen. Also ich finde schon auch, also das Risiko langsam zu reduzieren, aber es keine Vollbremsung hinzulegen.
Heißt aber auf der einen Seite, ich brauche viel mehr Cash. Also ein größeres Cash-Puffer als junger Mensch, der jetzt keine großen Verpflichtungen hat.
Genau, also was machst du, wenn, klassisches Beispiel, die Waschmaschine abspinnt oder die Heizung nicht mehr will? Heizung ist vielleicht das bessere Beispiel aktuell, weil da die Kosten viel größer sind. Du musst ja irgendwie flexibel bleiben und da hängt eben auch sehr, sehr viel dran. Oder was passiert, wenn dein Immobilienkredit zum Beispiel in die Höhe geht, weil die Zinsen jetzt so drastisch steigen? Also du brauchst noch einen Puffer einfach. Und deswegen ist eigentlich Tagesgeld in dieser Lebensphase deutlich spielt eine größere Rolle als jetzt mit 20, würde ich sagen.
Ja, das merke ich bei mir persönlich auch. Also klar, meine Sparrate, die bleibt gleich und so, aber gerade vor dem Hintergrund, gut, du hast jetzt hier eine Immobilie, Familie und so weiter, da denkt man dann nochmal ein bisschen anders tatsächlich.
Genau, ist ja auch völlig richtig, also muss man auch sagen. Also es hat jetzt nichts mit irgendwie, man wird feige und so zu tun, im Gegenteil, man hat einfach eine größere Verantwortung.
Und was ja auch noch so ein Ding ist, viele, die jetzt vielleicht noch keine eigene Immobilie haben, aber den Kauf in den nächsten Jahren planen und dann steckt alles in Aktien drin. Da ist ja auch wieder die Frage nach dem Anlagehorizont. Wenn ich jetzt mit, keine Ahnung, 25 ein Aktienportfolio mir aufgebaut habe, dann lasse ich das 10 Jahre laufen und will dann eine Immobilie kaufen, dann bin ich wieder bei dem langen Anlagehorizont. Okay, aber trotzdem muss ich da natürlich etwas besser aufpassen. Ne? Wenn ich jetzt weiß, okay, ich brauche das Geld in so und so vielen Jahren für eine Immobilie.
Kann es eben genau dann diesem Jahr sein, dass die Aktien schlecht laufen und dann hast du, gehst du mehr Fluss drauf. Das wäre das Blödeste, was passieren kann. Das heißt, da musst du dich diversifizieren und das Depot ein wenig absichern. Also da kommt man nicht dran vorbei. Witzigerweise finde ich, also jetzt sind wir so ein bisschen Alter, finde ich, so Ende 30, Anfang 40, da gab es Mitte des Jahres ja eine Studie von der Consorsbank zum Anlegeverhalten und zu den Renditen in dieser Altersgruppe tatsächlich. Und das überraschende Ergebnis war tatsächlich, dass diese Altersgruppe die schlechteste Rendite erzielt.
Also die Gesetzen, sage ich mal, die jetzt so Mitte 30 sowas sind oder welche Altersgruppe jetzt?
Ja, Mitte 30, Anfang 40 tatsächlich war das Ergebnis. Also die Besten waren die im Rentenalter tatsächlich, weil die keine großen Experimente mehr machen. Und auch die Junganleger haben besser abgeschnitten, weil die es länger haben laufen lassen. Also diese Altersgruppe, also jetzt ungefähr 40 als Ergebnis, die traden noch extrem viel, weil sie denken, sie wissen es besser. Also das ist auch so ein Mittel, da hat man das große Selbstbewusstsein, man hat irgendwie vielleicht schon ein paar Erfahrungen gemacht, das lief ganz gut. Jetzt tut man noch so ein wenig rumspielen und das kann natürlich auch oft nach hinten losgehen. Also das war ein ganz spannendes Ergebnis dieser Studie.
Total. Ich meine, erst natürlich hin und her macht Taschen leer, du hast immer Gebühren und so weiter, ne? Auch wenn die bei den Neobrokern relativ überschaubar sind. Aber trotzdem, da ist ja oft so eine gewisse Hybris hinter. Ne?
Und genau, das Gedanke eben den Markt schlagen zu können und eben... Genau. Und dass es mag irgendwie einmal klappen, aber in der Regel verlierst du dann eher Geld. Mhm. Also ist, denke ich, aber ich denke schon, dass das eine Rolle spielt. Irgendwie, ja, du bist gerade im Job erfolgreich, Familie läuft ganz gut. Ja, dann kann ich mich doch da irgendwie bei den Aktien irgendwie auch ein bisschen mehr aktiver ausleben und dann, ich weiß doch jetzt, welche Aktie steigt.
Das, also denke das ist ja der Trugschluss auch. Ne? Ich meine, man ist ja gerade in einer Lebensphase, wo man ja eigentlich keine Zeit hat. Job, Kinder, also ich merke selber, eine Stunde ist jetzt so viel wert wie früher 10. Ne? Also und dann noch ein Portfolio da zu managen. Kann nach hinten losgehen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Genau, also pflegeleichtes Portfolio würde ich da auch groß schreiben tatsächlich, weil du willst ja auch eben auch das Leben genießen dann mit der Familie und den Kindern und so. Und sagen wir mal ehrlich, so viel Spaß macht so eine Depotpflege jetzt irgendwie auch nicht. Also zumindest mir nicht, dass ich bin froh, wenn es ganz gut läuft, aber ich will da jetzt nicht irgendwie jeden Tag da irgendwie Sorge haben, was da gerade passiert.
Also heißt also, bei der Auswahl der Aktien, so in der Lebensphase 1, sage ich mal, Ende des Studiums, Anfang Berufsleben, da kann ich dann doch schon auch eher auf die, in Anführungsstrichen, hoffnungsvollen Halbtitel so ein bisschen zumindest setzen als Satellit. Aber später, wenn ich da etwas gesetzter bin, auch weniger Zeit habe, dann sollten es dann vielleicht doch eher so ein paar solidere Unternehmen sein, wo man sich jetzt nicht so die großen Gedanken machen muss, dass das Unternehmen morgen pleite geht.
Genau, die Etablierten, die bestenfalls noch eine gute Dividende auch ausschütten. Gutes Beispiel sind natürlich die deutschen Versicherer wie Allianz, Münchner Rück.
Stimmt, da hast du eine Dividendenrendite von locker 5% mittlerweile bei dem
großen
Niveau.
Genau, also das könnte natürlich eine ganz schöne Erweiterung sein, nur als Idee. Also man sollte dann eben seinem Alter ein wenig Rechnung tragen, denke ich, und ein wenig sich 10 etablierteren Unternehmen zuwenden.
Tatsächlich. Genau, man soll eingestehen, dass man alt wird, aber man sollte trotzdem auch so ein bisschen...
Das war halt sehr negativ, Philipp. Also wir sind noch nicht alt, also bitte. Noch nicht mal in den besten Jahren, wir nähern uns unserem
Ziel. Ja, wie ein Wein, also, ne?
Wir reifen in Ruhe und dann.
Genau. Ich kaufe zwar immer den 2-Euro-Wein, aber gut, anderes Thema, der schmeckt am besten. Wo man aber noch drauf achten muss, bei Einzelaktien, glaube ich, dass man da manchmal auch in Gefahr läuft, so Doppelinvestments dann im Depot zu haben. Ne? Also wer jetzt so seinen MSCI World hat oder einen DAX-ETF noch zusätzlich und dann, ach, ich kaufe mir noch eine Allianz oder einen anderen starken Dividendentitel, den habe ich ja trotzdem ja schon in meinem ETF. Das heißt, ich habe den dann doppelt und muss da aufpassen, dass ich da halt nicht so eine hohe Gewichtung dann letztlich habe. Ne?
Ja, Stichwort Klumpenrisiko, völlig richtig. Also du musst schon irgendwie schauen, wo bin ich schon investiert? Bringt das jetzt irgendwie noch eine Art Diversifizierung? Also da muss man irgendwie an mich mitdenken. Also jetzt bitte nicht blind irgendwie nur auf die Dividende achten und dann zuschlagen. Das kann auch nach hinten losgehen. Guter Hinweis, Philipp. Ja.
Genau. Aber dann schauen wir nochmal kurz, ne, wenn man so langsam so die Schäfchen ins Trockene bringt, so mit, keine Ahnung, Mitte 50, wo man so die letzten Etappen seines Berufslebens hat. Viele gehen ja vielleicht auch in Frührente oder so. Wie mache ich denn das am besten? Also dann sofort alles verscherbeln oder was ist da die Idee? Was empfehlen da so die Finanzanlageberater?
Ja, das Geld irgendwie verscherbeln, durchbrennen, noch sich ein paar schöne Jahre machen, das ist, denke ich, nicht die super Tipp. Nein, also es gibt da jetzt eine ganz schöne Strategie, finde ich, von Vermögensverwaltern, die empfehlen, das Geld auf 2 Töpfe aufzuteilen tatsächlich. Also Topf 1 für 10 Jahre irgendwie liquide anlegen, das heißt zum Beispiel Tagesgeld. Und in Topf 2 stecke ich meine Ersparnisse, die ich langfristig in Aktien investieren kann.
Also Aktien gehen weiterhin, kann man ja sagen. Ne? Das genau. Auf jeden Fall. So nach 10 Jahren wird ja so ein bisschen rolliert dann. Ne? Dann wird quasi der erste Topf wieder neu befüllt, weil da nehme ich ja jeden Monat ein bisschen Geld raus für mein zweites Einkommen oder für meine Zusatzrente, die ja viele mit Aktien haben wollen. Aktien sparen ist ja nicht nur ein Selbstzweck, sondern die Idee ist ja für viele wirklich fürs Alter vorzusorgen, eine bessere Rente zu haben. Genau, also nach 10 Jahren wird dann dieser erste Topf neu befüllt und idealerweise halt mit den Erträgen aus Topf Nummer 2, also den Aktientopf, sage ich mal. Das wäre natürlich sowas Nonplusultra, dann hat man quasi keinen kompletten Kapitalverzehr. Also man bleibt immer so auf einem gewissen Level, an der Börse mehrt sich das Geld dann weiterhin, aber ich habe trotzdem ein Zusatzeinkommen oder eine Zusatzrente.
Genau, also es geht eigentlich um Werterhalt in dieser Phase fast schon. Also man will jetzt keine Riesensprünge mehr nach oben machen, aber es geht darum, das, was ich schon erreicht habe, zu sichern und eben gleichzeitig noch flexibel zu bleiben. Das heißt eben auch, dass Anleihen in dieser Phase, denke ich, interessanter werden.
Genau, weil ich da halt so diese Sicherheit habe. Also klar, wenn jetzt der Emittent pleite geht, blöd gelaufen, aber wenn ich solide Schuldner nehme, dann sieht es doch ganz gut aus.
Ja, noch da gibt es natürlich ETFs, Auswahl, wo dann das Risiko nochmal deutlich geringer ist.
Total. Gut, im letzten Jahr sind die Kurse halt mega abgerauscht, muss man sagen. Anleihen-ETFs sind da auch ein bisschen tricky manchmal, aber klar, trotzdem sind Anleihen jetzt eine Sache, die gerade im zunehmenden Alter immer interessanter werden. Ne?
Genau, also man muss vielleicht als kleines Fazit, also eben der Anlagehorizont wird hier kürzer, deswegen das Risiko sollte man dann eben kleiner machen. Also das ist so ein bisschen die Grundregel aus meiner Sicht. Die Zeit, man hat noch Zeit, aber man hat nicht mehr ganz so viel Zeit, jeden Crash auszusetzen. Und natürlich, die Verpflichtungen werden natürlich auch nicht kleiner. Also
Wobei man ja noch einen entscheidenden Vorteil hat im Alter. Ne? Also erstens, du hast vorhin schon angesprochen, vielleicht hat man irgendwie ein Erbe bekommen oder eine Schenkung oder sonst was. Und zweitens, man hat ja schon irre viel Zeit gehabt, Geld anzusparen. Das heißt, man sitzt auf einem gewissen Kapitalstock. Wenn der jetzt nur noch mit 3% verzinst wird, kommt er trotzdem oft halt ein ordentlicher Betrag zustande. Ne?
Genau, also da kann ich dann wirklich von meinem zweiten Einkommen ja fast schon leben tatsächlich. Also wenn das
eigentlich total groß genug genau ist.
Je nachdem, was für einen Lebensstandard du hast. Aber wenn ich jetzt gerade meinen anschaue, das wäre dann tatsächlich möglich. Und tatsächlich ein super Gefühl auch. Also da kommt man in eine Phase, denke ich, wo man das Leben dann auch wirklich nochmal genießen kann. Also wenn man es vorher geldmäßig sich zurückgehalten hat und sinnvoll investiert hat.
Genau, wenn man sich mal anschaut, ne, diese 100 Euro im Monat, die man als 25-Jähriger dann anlegt, dann hast du irgendwann zum Renteneintritt 150.000 Euro. Damit kannst du ja schon was anfangen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ja während der Entnahme das restliche Kapital ja sich weiterhin noch mehrt. Weil das ziehst du ja nicht alles komplett ab, sondern immer nur peu à peu.
Ganz genau. Und was ich ganz schön finde, ich habe diese Woche mit einem Vermögensverwalter gesprochen, der hat einen tollen Satz gesagt, den muss ich jetzt einfach hier wiedergeben. Irgendwie der erfolgreichste Anleger ist der, der seiner Anlagestrategie treu bleibt. Also das zeigt eben schon, ja, man sollte auch im Alter sich ein wenig anpassen, aber deswegen jetzt auch keinen Harakiri oder Schnellschüsse machen, sondern einfach darauf vertrauen, dass man auch das, wenn man sich es gut aufgestellt hat am Anfang gleich, dass das eben auch weiterhin funktioniert.
Heißt also, man darf den MSCI World ruhig weiter haben, man darf auch noch ein paar vielleicht eher solidere Aktien halt im Depot haben, gerade schon gesagt, vielleicht irgendwelche Dividendentitel, die in der Vergangenheit immer gute Ausschüttungen gezahlt haben. Damit kann man auch weiterhin gut fahren.
Ja, oder man auch vielleicht einen aktiven Fonds tatsächlich, der dann meistens besser abschneidet als ein ETF, weil er aktiv gemanagt ist, auch wenn die Gebühren höher sind. Ich denke, da kann man auch mal, wenn man jetzt irgendwie einen Fonds findet, der seit Jahren ganz gut läuft und oft eben die Ausschläge kleiner werden, das ist dann auch eine ganz gute Überlegung, finde ich.
Ja, genau. Ich meine, gut, nicht immer schneiden aktive Fonds besser ab. Dazu gibt es ja auch viele Studien, das nochmal zu ergänzen, aber anderes Thema. Ja, und wenn ihr euch für das ganze Thema interessiert, wie soll ich mich je nach Lebensphase aufstellen bei der Geldanlage, dann empfehle ich natürlich noch unsere aktuelle Wirtschaftswoche, die große Titelgeschichte, an der wir zwar ja auch mitwirken durften mit unseren wunderbaren Kollegen, die dreht sich ja genau darum, auch mit ein paar Beispielfällen und Aktienideen, sind ja keine Empfehlungen, wir dürfen hier keine Aktienempfehlungen machen und übernehmen keine Haftung für mögliche Bleibeschäden, deshalb informiert euch bitte vorher, wenn ihr eine Kapitalanlage trefft.
Genau, wir waren sehr fleißig bei diesem Titel. Lohnt sich, denke ich, das reinzulesen. Sind, glaube ich, 8 Seiten mit wirklich sehr vielen konkreten Beispielen. Haben wir hier auch schon angerissen, aber da gibt es natürlich nochmal in Ruhe durchzulesen, auch mit vielen verschiedenen bunten Einblicken. Und denke, das lohnt sich zusätzlich auch zum Podcast.
Eine herrliche Lektüre, genau. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass ihr mit dem gesprochenen Wort auch Spaß hattet, dass ihr was mitnehmen konntet für eure Geldanlage und vielleicht überlegt, ja, wo kann ich was nachjustieren. Ja, und dass ihr natürlich nächste Woche wieder einschaltet.
Genau. Vielen Dank, Philipp, für die Einladung. Ich verabschiede mich aus München und viele Grüße.
Ja, und natürlich das obligatorische Schüsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.